Uli, herzlich willkommen zur Folge 7 von dem Podcast. Diesmal über die weibliche Seite von Geld. Ich werde dich provozieren mit ein paar Fragen. Aber ich bin auch sehr, sehr gespannt, was du berichten wirst über ehrenamtliche Tätigkeiten, die du schon seit Kinderzeit machst, aber die du heute wieder aufgenommen hast. Und ich werde auch berichten über knallharte Tätigkeiten im Vertrieb und in den Lehraufträgen. Freue mich auf deine Antworten und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, Frank. Ich freue mich, hier zu sein.
Dann lass uns loslegen.
Yes.
Uli, zu Beginn habe ich ein paar Fragen. Du brauchst nur mit Ja oder Nein antworten.
Okay.
Und wenn dir die Frage gar nichts sagt, dann antwortest du einfach nicht.
Alles klar.
Mal so an die Frau Uli zu dem Thema Finanzen. Ist Geldanlage und Wirtschaften mit Geld für Frauen anders als für Männer? Ist es für Frauen anders?
Ja.
Frauen sind grundsätzlich finanziell eher schlechter gestellt. Nicht jede, aber grundsätzlich schlechter gestellt. Sie verdienen ungefähr 20% weniger. Du auch?
Ich jetzt persönlich? Nein.
Zwei Drittel der Männer und ein Drittel der Frauen engagieren sich in sowas wie Aktien und Fonds und so Beteiligungen. Du auch?
Ja.
Würdest du einer Frau in Anlageberatung mehr vertrauen?
Ja.
Bisschen provokante Fragen jetzt. Bist du geldgeil?
Nein.
Geldgierig?
Nein.
Geldversessen?
Nein.
Liebst du Geld?
Ja.
Kommen wir mal weg von dem Geld, weil das ja irgendwie provokant, wir lösen ja immer auf im Gespräch und wie auch immer. Für dich mal in deinem Leben mal so ein paar Fragen. War Geld mal ein Beweggrund, irgendwas in deinem Leben zu ändern, nur mit Ja oder Nein?
Ja.
Könntest du Inflation erklären?
Ja.
Könntest du Zinseszins erklären?
Ja.
Kennst du Frauen, die Männer das Geld aus der Tasche ziehen?
Frauen, die Männern das Geld aus der Tasche
Also
ziehen.
die einfach nur Frauen sind, weil sie sagen, mein Mann hat ja. Die auf Kosten ihres Mannes
Ich
leben.
sag mal, die kenne ich nicht gut. Ich glaube vielleicht, die zu erkennen, aber also, weißt du, was ich meine?
Ja,
So,
ich weiß, was du meinst.
ja.
Die hätten ein bestimmtes Aussehen aus deiner jetzigen Betrachtungsweise und würden aufgrund ihres Aussehens
Ja,
sagen.
ich glaube, so die Menschen in meinem engeren Umfeld, da würde ich jetzt keine Frau dazu zählen, aber natürlich kenne ich Geschichten über solche Frauen.
Bist du Selbstvorsorgerin? Also kannst du für dich sorgen?
Also Vorsorge jetzt im Sinne
Nö.
Ruhestand oder?
Nee, nicht nur Ruhestand, sondern fühlst du dich gut versorgt? Kannst du dich gut um dich kümmern?
Ja.
Und letzte Frage, hast du einen Notgroschen?
Ja, wobei ich daran arbeite, den zu vergrößern.
Also die Not nicht größer machen, sondern den Groschen, um Not zu
Ja,
linden,
genau.
größer zu machen. Ne? Ja, sehr gut. Uli, herzlich willkommen.
Danke.
Ich freue mich, dass du so spontan gesagt hast, jawohl, das mache ich, da habe ich auch Lust zu. Und auch vielen Dank für die Rückmeldung, dass der Podcast von dir gehört wird. Dafür auch
Ja,
vielen Dank.
alle Folgen habe ich mir schon angehört.
Ja, vielen Dank. Ich habe einfach den Beweggrund, mehr über das Thema Geld zu reden. Deswegen waren die Eingangsfragen ein bisschen provokant, aber da wir uns so lange kennen, habe ich gedacht, du wirst mir die richtigen Antworten geben und dir und den Hörern. Und da kommen wir vielleicht nochmal darauf zurück, auf das, was wir ist. Aber wichtiger ist ja du heute als Person, also wie du das siehst und nicht, ob man das richtig sieht, sondern wie du
Ja.
das siehst. Bevor wir dazu kommen, weiß ich jetzt ja, dass du in Kloppenburg aufgewachsen bist.
Das ist richtig.
Warum Kloppenburg? Also sicherlich haben deine Eltern da gewohnt, aber
Ja.
was hat deine Eltern nach Kloppenburg gezogen?
Meine Eltern kommen aus der Kloppenburger Gegend,
Okay.
beide, aus kleinen Dörfern im Umkreis, und sind beide auf einem Bauernhof, also auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Und dann, als sie zusammen waren und zusammengezogen sind, haben sie sich eine Wohnung in Kloppenburg gesucht,
Okay.
weil das die Kreisstadt war, die nächstgrößere Stadt.
Wie groß ist Cloppenburg ungefähr?
Ich sage immer etwa 30.000 Einwohner. Mittlerweile sind es, glaube ich, noch ein paar tausend mehr, aber nicht bedeutend viel.
Und du hast jetzt den Weg gewagt raus aus Cloppenburg. Wie lange hast du in Cloppenburg gewohnt?
Bis zu meinem Abitur und dann noch ein paar Monate danach.
Okay.
Also ich war 18, 19, 19 war ich, glaube ich. 18. Nein, ich war 18. Ich bin 19 geworden in dem Oktober danach, glaube ich.
Ja, wie sich das für Mädchen, zumindest in meiner Wahrnehmung gehört, du hast also schnell Abitur gemacht.
Ja.
Da bist du so durchgekommen, ne?
Ja.
Bist du fleißig?
Fleißig.
Ja.
Nee, tatsächlich war das in der Schulzeit noch so, dass mir der ja eigentlich alle Fächer ziemlich zugeflogen sind. Also ich musste nicht wirklich fleißig sein und viel lernen, sondern es reichte, wenn ich in der Schule anwesend war, dann konnte ich eigentlich fast alles ohne ganz großes Nacharbeiten zu Hause auch so bewältigen.
Und weil du das merken konntest, also hast einige nennen das fotografisches Gedächtnis, andere sagen, speicherst du das bestimmt ab?
Nee, also ein fotografisches Gedächtnis habe ich auf gar keinen Fall. Das
Hm,
würde ich mir wünschen,
nicht.
das wäre sehr schön. Das habe ich nicht. Ich glaube, bei mir war das so eine Kombination aus, wenn ich was lese, dann lese ich eigentlich aufmerksam und verstehe das dann auch. Und ich kann mir auch gut Geschichten merken. Also sobald LehrerInnen irgendwie eine Story zu etwas erzählt
Okay.
haben, dann hat sich das eigentlich ganz gut abgespeichert und an den Beispielen konnte ich mich dann immer entlanghangeln. Tatsächlich, was mir nicht so leicht fiel, woran ich aber, glaube ich, auch keine Freude habe, ist auswendig lernen. Und das hat sich dann auch durchs Studium gezogen. Also immer, wenn ich irgendwelche Formeln oder so auswendig lernen sollte, dann habe ich mich da ein bisschen gegen gesträubt. Ich weiß nicht, ob das dann Faulheit war, aber ich habe den Sinn nicht erkannt, weil ich gedacht habe, naja, später im Beruf, dann gucke ich sowas halt nach.
Also ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist. Mein Beispiel, mein Negativbeispiel, das war die Parabel. Die macht man ja in der Schule und lernt das. Ich weiß noch gar nicht mehr, wofür das gut ist. Und außerhalb von Schule hat mich nie wieder einer nach einer Parabel gefragt, geschweige denn weiß ich, wofür es ist. Aber ich kann mich erinnern, ich musste Mathearbeiten darüber schreiben. Das habe ich bis heute noch nicht begriffen, warum man das macht. So, und das glaube ich, meinst, also das würde ich so interpretieren wie auswendig lernen. Natürlich habe ich eben was für eine Parabel da wahrscheinlich in diese Mathearbeit geschrieben, aber es war mir unwichtig, ne?
Ja, ist klar. Man hat ja in der Schule noch so eine Riesenauswahl an Fächern, die man belegen muss. Also wo man ja keine Wahl hat, es wird einem so
Genau.
vorgesetzt. Und ja, dass nicht jedes Fach jede Person interessiert, leuchtet irgendwie auch ein.
Ja, und ich glaube einfach, dass Frauen da, oder in der Schulzeit Mädchen eher dazu gemacht sind, es von ihrer Auffassungsgabe, von ihrer Wahrnehmung besser dazu sind. Also Mädchen können ruhiger sitzen, Mädchen können, also nehmen wir mal Grundschule, ne, können sich disziplinieren, besser hören, auch besser zu. Schule ist eher was für Frauen, in meiner Wahrnehmung. So Zappel, Philippe sind selten Frauen, ne? So.
Ich glaube, das ist ja sogar auch, ohne dass ich jetzt eine konkrete Statistik dann nennen könnte, aber die letzten Male, wenn ich dazu was gelesen habe, dann hieß es immer, dass Mädchen die Schule mit besseren Noten verlassen als Jungs. Und auch so in meiner subjektiven Wahrnehmung, so im Familienumfeld, zum Beispiel mein Bruder, dem fiel es, glaube ich, weniger leicht in der Schule als mir. Dem war das aber auch nicht so wichtig.
Genau. Also ich habe mein Abitur ist 3,4. So, ich war lang genug da, dann konnten die mir auch sowas geben, ne? Aber ich war halt auch nicht mit 18 oder 19 fertig, sondern ich habe dann nochmal eine Ehrenrunde gedreht und bin noch später hin und so. Also und ich habe den Sinn gar nicht verstanden. Und ich glaube, dass das zumindest in meiner Wahrnehmung auch die Mädels damals irgendwie, die haben das einfach gemacht und dann waren die einfach besser und ich habe dann immer irgendwie mich verloren wieder in Themen.
Ja. Ich glaube, einfach so gemacht habe ich es auch nicht. Ich bin gerne zur Schule gegangen, tatsächlich. Richtig
Also ich
gerne.
auch, um mich nachmittags zu verabreden.
Okay,
Ja. Oder abends. Aber nicht irgendwie. Ich habe nicht so ein positives Bild über Lehrer, über. Nee, Schule ist nicht meins gewesen.
Ja, ist auch ein bisschen Glückssache, glaube ich, ne? Was für was für Lehrer oder Lehrerinnen man dann, ich sage jetzt mal so, was man abbekommt. Da hatte ich bestimmt auch viel Glück und ich hatte da auch irgendwie tolle Freunde in der Schule. Also das ganze Paket hat, glaube ich, einfach bei mir gut gepasst.
Hast du zu denen, mit denen du zur Schule gegangen bist, noch, also natürlich nicht zu allen, aber zu einigen noch Kontakt?
Ja, habe ich. Okay. Sowohl aus der Grundschule als auch dann vom Gymnasium habe ich noch zu
Die wohnen
diversen
auch noch in
Kontakt.
Kloppenburg?
Ganz unterschiedlich.
Okay.
Ja, okay. Also es sind einige in Kloppenburg geblieben, einige sind zurückgekehrt, aber ganz viele sind über Deutschland und den Globus verteilt.
Ja, wie man das heute vielleicht so macht.
Ne? Ja.
Als du zur Schule gegangen bist oder Elternhaus früher, hat man da über Geld gesprochen? Also hättest du gewusst, was deine Eltern verdient haben?
Nein, das hätte ich nicht gewusst.
Nee. Hättest du, ist in Schulzeiten mal irgendwie ein Wissen an dich herangetragen worden, wie im Durchschnitt verdient jemand oder wenn jemand Bäcker ist, angestellt verdient er oder wenn jemand bei einer Bank arbeitet, ist sowas mal thematisiert worden?
Nicht, dass ich mich jetzt dran erinnern könnte. Ich glaube, ich hätte aber auch die Dimensionen überhaupt nicht einordnen können.
Also das glaube ich aufs Wort. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich darf an meiner alten Schule immer noch mal referieren. Die machen dann so, die laden dann die Alten ein, um dann zu erzählen. Und ich mache das mit einem Freund zusammen und wir diskutieren immer selbstständig, ja oder nein. Mhm. Er ist gut angestellt als Geschäftsführer und ich halt selbstständig und dann diskutieren wir immer. Und wenn du die Leute fragst, die Schüler fragst, das ist immer der 12. Jahrgang, also der Abschlussklassenjahrgang, fragst, was glaubt ihr, was er verdient? Ja, dann kennen die einen, der verdient wirklich gut und dann sagen die sowas wie, der hat bestimmt 1.000 Euro.
Ja.
So,
also, und denken dann, das ist total viel. Ne? Ja. Ja.
So, ne? Also bestimmt so. Kennst du noch dein Taschengeld?
Ich meine, als ich Abi gemacht habe und dann also so in der Oberstufenzeit, ich glaube, ich habe 50 Euro im Monat bekommen. Ich will es jetzt nicht beschwören.
Ja.
Nicht, dass jetzt meine Mutter mich hinterher anruft und sagt, Mensch, du hast viel mehr bekommen. Aber ich meine, es war 50 Euro.
Ja, wir wollen heute schon mal der Mutter danken, dass sie das über dir gegeben hat.
Ja, genau.
So. Vielen Dank, Mama. Wie viel auch immer das war.
Ja.
Aber glaubst du, also du bist ja damit ausgekommen, ne? Oder hast du auch Zusatzjobs gehabt?
Ich habe, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Ich habe eigentlich immer nebenbei gearbeitet.
Ja.
Ich glaube, ich habe wahrscheinlich als man noch gar nicht durfte, angefangen zu babysitten, irgendwie in der Nachbarschaft.
Okay.
Das ist ja dann auch im ländlichen Raum völlig üblich. Ne?
Ja, genau.
Und dann ging das irgendwie weiter. Also Babysitten war auf jeden Fall der erste Job. Dann habe ich irgendwann angefangen, Nachhilfe zu geben.
Mhm.
In Latein zum Beispiel, was ja kein Mensch mag. Mhm. Aber ich konnte das, deswegen war das immer so eine sichere Einnahmequelle.
Wenn es keiner mag, ist der Vorteil, dass die Leute brauchen es. Ne?
Richtig, ja. Da hatte ich immer genug Nachschub an Nachhilfeschülern und Schülerinnen. Und ich glaube, das ist bis heute tatsächlich mein liebster Job, den ich überhaupt irgendwann mal gemacht habe, habe ich im Museumsdorf Kloppenburg angefangen zu arbeiten am Wochenende im Schüler- und Studentendienst, nannten die das.
Oh.
Und da war das tatsächlich, als ich angefangen habe, noch so, dass wir in kompletter Eigenregie am Wochenende dieses Museum betreut haben.
Schülerinnen oder Studenten?
Genau.
Keine Angestellten.
Okay. Die sind manchmal dann dazugekommen, wenn Leute Führungen gebucht haben. Mhm. Da kamen dann Museumspädagogen oder Pädagoginnen. Mhm. Die haben dann Führungen gegeben. Das haben wir aber teilweise auch gemacht. Also ich habe ganz oft da Sonntagmorgen um 11, da gab es immer eine kostenlose Führung und dann hat sich da eine große Gruppe angesammelt und dann bin ich mit denen durchs Museum gezogen und habe denen was zu der Geschichte dieser Häuser erzählt.
Okay.
Und das hat so viel Spaß gemacht, weil wir einfach ein klasse Team hatten und das hat natürlich auch unheimlich zusammengeschweißt, dass man da sowas mit so jungen Leuten irgendwie wuppen durfte und man uns das zugetraut hat und so.
Ja. Wenn du das alles zusammenrechnest, also die 50 Euro Taschengeld plus die Nebenjobs, hast du eine Idee, wie viel du so zur Verfügung hattest?
Das schwankte sehr. Also im Museumsdorf habe ich nur was verdient, wenn ich auch da war. Ne?
Ja.
Also es war kein fester Lohn, den ich bekommen habe. Am Anfang, das glaubt jetzt wahrscheinlich keine Schülerin mehr, was ich da verdient habe, weil mittlerweile gibt es ja sowas wie einen Mindestlohn.
Ja, genau.
Ich habe da in meinem ersten halben Jahr 4,50 € die Stunde bekommen.
Und es ist nicht ewig
Es ist nicht, es ist schon eine Weile her jetzt.
her.
Ich glaube, 2006 habe ich da angefangen.
Ja.
Genau, 4,50 €. Ich würde jetzt wahrscheinlich, da würden alle Studenten und Studentinnen sagen, danke, nein.
Nee, genau.
Ich mache lieber was anderes.
Ja. Naja, aber die Freude, die du beschrieben hast, wiegt ja auch ein Gehalt auf. Oder man kann nicht beides, manchmal kann man nicht beides haben, manchmal muss man stupide arbeiten. Schön ist eigentlich das, ne? Oder in Erinnerung geblieben ist das.
Ja, klar, ich hätte auch irgendwie, ganz viele meiner Freundinnen haben auch gekellnert, das hätte ich auch machen können. Aber ich habe immer gesagt, ich kann nicht gut, ich glaube, ich kann nicht gut nachts arbeiten, weil ich einen ganz ordentlichen Schlafbedarf habe. Und ich funktioniere auch einfach morgens besser als nachts. Das war schon so ein Punkt, warum ich das nicht machen wollte. Und ich konnte mir das auch immer nicht so richtig vorstellen, dass ich mit so einem Tablett voller Gläser und Flaschen rumlaufe und das dann auch gut geht.
Du
Ich habe
hast
das
das Glück im
tatsächlich letzten
See.
Sommer mal ausprobiert,
Ja.
ein paar Mal in einem Ehrenamt und es hat gut funktioniert. Also ich hätte mir das ruhig zutrauen können, aber ich hatte auf das Museumsdorf eben mehr Lust.
Ja, genau. Also ich finde immer so an den Kindheitserinnerungen oder an den jugendlichen Erinnerungen ist immer so das Schöne, man hat einfach das gemacht, was man entweder konnte oder was einem unheimlich Spaß gemacht hat. Ne? Aber man hat selten etwas gemacht, wo man gedacht hat, da gucke ich jetzt nach dem Geld. Das war irgendwie so zweite Priorität.
Ach so, stimmt. Deine Ausgangsfrage war ja auch, ob ich jetzt sagen könnte, wie viel mir da dann im Monat ungefähr zur Verfügung stand. Ich denke mal, in so einem Durchschnittsmonat in der Oberstufe irgendwas zwischen 200 und 300 €.
Bist du damit gut hingekommen?
Ja, aber so alle größeren Ausgaben, muss ich auch zugeben, haben auch meine Eltern getätigt. Also wenn ich irgendwie Materialien für die Schule brauchte oder eine Klassenfahrt wollte bezahlt werden oder ich brauchte eine neue Hose oder sowas, das haben eigentlich alles Mama und Papa bezahlt. Ja, und dann gab es natürlich immer so Sachen darüber hinaus, wo sie dann gesagt haben, nee, dafür hast du dein eigenes Geld. So als es dann
Genau.
losging, dass ich irgendwie auf Partys gegangen bin,
Ja,
ne?
ja.
Das habe ich dann davon bezahlt. Insofern, klar, bin ich gut damit ausgekommen. Und wenn nichts mehr da war, dann bin ich halt nicht mehr feiern gegangen, oder?
Ja,
So, ne?
genau.
Also,
Ja.
ja.
Es hat ja, du musstest nicht essen, trinken,
Genau, ja.
Grundnahrungsmittel musstest du nicht davon kaufen, sondern du
Ja.
konntest das dir davon leisten.
Ja.
Ja.
Genau, ich war auf jeden Fall keine große Sparerin. Also, ich habe
Ja.
eher so, ne, habe das schon ausgegeben, was ich verdient habe.
Ja. Also da sind wir uns ja ähnlich, das habe ich auch. Aber auch gar nicht unter dem Gesichtspunkt bewusst ausgeben, sondern was da war, habe ich einfach ausgegeben.
Ja, doch, glaub schon. Ja, nee, bewusst war das nicht.
Also was im Portemonnaie war, hatte ich gefühlt
Genau,
zur
so,
Verfügung.
ja.
So, ich habe, glaube ich, nicht immer alles so rausgehauen, aber ich habe zumindest keinen Plan gehabt, was ich damit mache.
Ja,
Sondern
ja.
das war, wenn einer gesagt hat, wir müssen heute Abend los, dann habe ich mein Portemonnaie genommen und bin mit ihm
Genau,
los.
ja.
Ne?
Das war dann nicht so mit Ansage, ich will jetzt heute mein ganzes Geld ausgeben,
Nee.
aber wenn es dann passiert ist, ja, dann war das
Ja,
so.
genau. Schon eine verrückte Zeit, ne? Also eine schwerelose Zeit, was, oder eine leichte Zeit für die Themen, die man so mit Geld hat, ne?
Ja, aber ich habe neulich auch noch mit, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe, da haben wir überlegt, ob man gerne wieder so in dem Alter ankommen wäre. Also wenn man sich aussuchen dürfte, ich könnte eine Zeitreise machen,
Ja.
welches Alter würde man am liebsten haben? Da wäre das nicht die Zeit bei mir. Also ich würde dann nicht irgendwie so Pubertät schon gar nicht,
Nee.
aber auch so Anfang 20, ne, das brauche ich nicht nochmal. Also es war alles schön, aber
Ja. Was für eine Zeit seid ihr oder bist du hängen geblieben?
eigentlich bin ich gerade total gern in dem Alter, in dem ich
Ja.
bin.
Ist
Also
ja auch sinnvoll, ne? Ja, ist ja auch sinnvoll, aber
ja.
kann bestimmt nicht jeder sagen. So, ich kann mit früher auch nicht so viel anfangen.
Ja.
Ich kann mich aber auch nicht so gut erinnern. Es gibt ja so,
Okay.
mein Bruder zum Beispiel weiß
Ja.
so Begegnen von, ha, weißt du noch, wie wir mit meinen Eltern, ha, dann kommt das bei mir aber so in, also Kleingeldmünze, ne? Also das ist nicht da, das Bild. Aber schön, wenn
Das ist
du das,
spannend, ja.
ja, ich kann das, mein Bruder kann das, der weiß das heute. Und wenn man dann, aber ich frage deswegen so nach dem Geld bei
Ja.
dir, Weil du ja dann eigentlich das Geld studiert hast. Man nennt das heute Betriebswirtschaftslehre, ne?
Ja.
So, das hast du studiert.
Ja, habe ich, unter anderem.
Ja, genau. Du hast
Ja.
jetzt zu lange was alles gemacht. Aber wie bist denn du auf die Idee gekommen, wenn man so, ich sag mal, lustig, unbedarft, auch schön mit dem Geld umgeht, jetzt das Geld zu lernen? Oder war das was anderes, was man lernen wollte?
Ja, also das Geld zu lernen war bestimmt keine Motivation
Nee.
dabei. Nee, ich habe auch, ich kann mich erinnern, mein Mathematiklehrer Herr Hartmann in der 11. oder 12. Klasse, ich weiß nicht, irgendwann dann, ich hatte ihn sehr lange, deswegen ja, kann ich das jetzt nicht so richtig zuordnen, wann er das gesagt hat. Der hatte mal gesagt, oder hat sich mal gewundert, warum ich mich nicht mehr anstrenge in Mathe. Also Mathe war tatsächlich so ein Fach. Ich konnte das wohl so, aber da hätte ich mich, um wirklich gute Zensuren haben zu können, dann doch mal ein bisschen hinsetzen müssen. Und das habe ich nicht gemacht. So, und dann bin ich mal irgendwie da mit so einer soliden 2 oder 3 irgendwie durchgekommen. Und er hatte mal gesagt, Mensch, Ulrike, so, wenn du ein bisschen Zeit investieren würdest, dann könntest du richtig gut sein in Mathe und warum machst du denn nicht? Und ich habe den immer genervt und wollte immer praktische Anwendungsbeispiele zu den ganzen Rechenaufgaben haben. Ich habe immer gesagt, ich verstehe nicht, warum ich das hier jetzt machen soll. Warum soll ich so eine Kurvendiskussion machen? Das interessiert mich nicht. Welchen Sinn und Zweck hat das? Und ich glaube, er hat immer so ein bisschen gedacht, dass ich, ja, dass ich eigentlich eh keine Lust habe und nur so eine Ausrede suche. Aber mir fehlte wirklich einfach so der Grund, warum ich das lernen soll, wofür ich das brauche. Und der sagte, und der hat dann mal gesagt, du studierst bestimmt noch mal BWL, du brauchst eh noch mal Mathe. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall studiere ich irgendwann mal BWL. Der Papa meiner besten Freundin genauso, Ulrike, für dich wäre doch BWL was. Das könnte ich mir bei dir richtig gut vorstellen. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall studiere ich BWL. Ja,
Aus
da,
Trotz oder aus innerer Überzeugung
naja,
eher?
aus innerer Überzeugung. Ich war wirklich der Meinung, da hatte ich keine Lust drauf. Und dann habe ich Abi gemacht und habe mich auf, ich glaube, 10 verschiedene Studiengänge beworben. Ich hatte auf alle Lust gehabt. BWL war nicht dabei. Und dann habe ich etwas in Richtung Schifffahrt und Logistik studiert, das Shipping and Chartering heißt. Und das war so ein Sammelsurium aus Fächern rund um die Schifffahrt. Das waren technische Fächer, juristische Fächer, aber eben auch betriebswirtschaftliche Fächer. Denn so ein Schiff will ja auch finanziert werden, wenn man es bauen muss oder bauen möchte. Da wollen Menschen bezahlt werden, die an Bord sind oder an Land für die Reederei arbeiten. Also es ist natürlich so ein Riesen drumherum.
Ist eigentlich eine Firma, ne? Also es ist wie eine
Ja, es,
Firma.
tatsächlich, es ist ja so, dass
Ja.
die meisten Schiffe fahren als
Genau.
Einzelfirmen, gehören zu einer, ich sage jetzt mal so plakativ, eine Überfirma und dann
Ja.
haben die einzelne Gesellschaften die einzelnen Schiffe. Und da habe ich dann gemerkt, ah, irgendwie so ganz so doof finde ich das irgendwie alles doch nicht. Und dann hatte eine Kommilitonin aus einem höheren Semester, die das gleiche studiert hat wie ich, die ist dann nach Kiel gegangen und hat im Master danach Betriebswirtschaftslehre studiert. Und dann habe ich gedacht, da kann ich ja mal freundlich anklopfen und fragen, wie ist deine Erfahrung damit? Ergänzt sich das gut? Und so weiter. Und die war davon ganz begeistert. Und dann habe ich dann nochmal Betriebswirtschaftslehre studiert.
Das sind bestimmt noch mal ganz andere Sichtweisen, auch außer nur Schifffahrt, ne? Also Abi, Schifffahrts-BWL.
Ja.
Bist aber doch in der Schifffahrt hängen geblieben.
Ja, genau. Ich habe dann im Nachhinein eigentlich beide Studienfächer miteinander kombiniert in meiner beruflichen Tätigkeit.
Ja, und was ich bewundernswert finde, dann auch sowas wie Vertrieb zu machen, weil die meisten BWLer wollen dann ja irgendwie einen festen Platz von ich kann was delegieren, ich kann was entscheiden, das konntest du in deiner Position ja auch, aber die wollen irgendwie nicht Vertrieb. Ne? Vertrieb ist auch manchmal so bäh. So, das machen die anderen. Ne? So, ich kann das ausrechnen und hinrechnen und ich sorge für ein gutes Ergebnis, aber Vertrieb müssen die anderen machen. Warum war das bei dir anders? Warum wolltest du Vertrieb?
Also erstmal habe ich am Anfang, auch als ich meinen Master schon fertig hatte, habe ich mich immer noch nicht als BWLerin wahrgenommen. Also ich
Okay.
hatte noch so ein bisschen Probleme damit. Ich glaube, das liegt auch so an diesen Stigmata, die es über BWL-Studierende gibt. Da hört man ja mal, das sind immer die, die so mit Kragen hoch rumlaufen und irgendwie so ein
Nerds im
bisschen,
Anzug.
ja, genau, so ein
Ja,
bisschen
ja.
mit ein bisschen arrogant und mit direkter Nase so unterwegs sind. Und davon habe ich mich irgendwie ja immer so ein bisschen distanzieren wollen, gerade auch im Freundeskreis, also in Kiel. Ich habe in einer tollen WG gewohnt und die haben alle ganz andere Sachen gemacht als ich. Und da habe ich immer gesagt, ja, ich studiere zwar BWL, aber eigentlich bin ich ja Schifffahrt, ne?
Ja,
Also
ja.
ich mache ja was mit Schiffen. Das BWL
Ja.
ist ja nur so Mittel zum Zweck.
Ja.
Also wenn mich jemand als BWLerin tituliert hat, dann hatte ich da mal so ein ganz großes Problem mit.
Okay.
Das hat sich dann im Laufe der Zeit noch wieder
Weil es nicht
geändert.
praktisch genug war? Weil es so abgehoben hätte sein können?
Nee, ich glaube, ich fand BWL alleine klang zu langweilig. Das war mir nicht irgendwie, ja, ich kann es auch gar nicht mehr so richtig, ich kann es auch gar nicht mehr so richtig sagen. Es ist dann auch mit der Zeit eben aufgeweicht. Ja, insofern war ich vielleicht dann auch nicht die typische BWLerin, die Vertrieb doof findet.
Ja.
Und ich bin da ja auch reingewachsen. Also ich habe ja nicht von Anfang an, ich habe ja im Studium dann schon nebenbei auch in dem Bereich gearbeitet, bei einem technischen Schiffsausrüster. Und ja, habe da erstmal mit den ganz kleinen Sachen, sage ich mal, angefangen und habe erstmal Pakete gepackt und Lieferscheine erstellt und so weiter. Was auch die.
Die Arbeit scheint erledigt zu sein.
Ja, irgendwas
Ja.
ist da zugange da hinten.
Ja.
Genau, also eigentlich das, was auch die, was die Auszubildenden da auch am Anfang gemacht haben.
Ja.
Und dann habe ich so nach und nach mehr Aufgaben bekommen und habe dann auch angefangen, Angebote zu schreiben und so weiter. Ich glaube, das war so ein Prozess. Also es war nicht so, dass ich von einem auf dem anderen Tag dann gesagt bekommen habe, so, du machst jetzt Vertrieb.
Von Aushilfskraft zur Vertriebsleitung.
Genau. Ja, das war so.
Nun sprichst du ja ein paar Sprachen, ne? Also ich würde
Ja.
sagen, im Schifffahrtsbereich muss man Englisch sprechen, glaube ich, ne? Das
Ja.
geht gar nicht anders. Sprichst du noch Spanisch?
Spanisch auch, ja.
Gibt es noch eine andere Sprache? Also Deutsch, klar, aber gibt es noch eine andere Sprache?
Also es gibt noch so ein, ich habe irgendwann mal angefangen, Russisch zu lernen. Das
Oh.
hatte ich 2 Semester lang, aber außer Minja Savut Ulrike und nee, ich glaube, das war es tatsächlich schon. Auch
Ja.
so ein paar Grußformeln und so kriege ich auch noch hin, aber da ist tatsächlich nicht viel hängen geblieben. Und ein bisschen Italienisch kann ich und Holländisch lerne ich mit einer App gerade.
Okay. Das fällt dir so wie in der Schule leicht?
Ja und nein. Also ich habe zum Beispiel mit dem Spanischen, da hatte ich mit dem Vokabellernen in der Schule mehr Schwierigkeiten als im Lateinischen und Englischen. Wahrscheinlich, weil Spanisch dann einfach doch nochmal ein bisschen weiter vom Deutschen entfernt ist als Englisch und Latein. Und das kam dann erst, als ich in Spanien gelebt habe und die Sprache tatsächlich angewendet und gehört habe den ganzen Tag, dass sich das verfestigt hat. Und mit dem Holländischen habe ich den gleichen Eindruck. Also, dass es schon hilft mit dieser App, aber dass ich mehr lernen würde, wenn ich vor Ort wäre.
Also in Holland.
Ja.
Ja, du scheinst es ja konsequent zu machen. Also wenn man weiß, Uli kommt, dann versucht man sich ein bisschen vorzubereiten. Und dann habe ich gesehen, du hast in Down Under wahrscheinlich dein Englisch perfektioniert, du hast dann in Spanien dein Spanisch perfektioniert, dann wäre jetzt der nächste Step, keine Ahnung, Den Haag,
Mal
Niederland.
sehen.
Ja.
Ich finde Holland toll. Ich bin da richtig gerne. Also ich war das letzten Sommer, nee, vorletzten Sommer, war ich zum Segeln in Holland mit einer Freundin.
Okay.
Zum ersten Mal zu zweit, eine Woche lang. Also sonst war ich immer in einer größeren Gruppe segeln. Und da haben wir das aber zu zweit ganz gut hinbekommen. Dazu muss man auch sagen, Steffi, mit der ich da war, segelt ganz fantastisch, schon ihr Leben lang. Also von der konnte ich viel lernen. Und die spricht auch, da sie ihre ganzen Sommer immer in Holland am Eismeer verbracht hat, fließend Holländisch.
Okay.
Und die hat mir dann insofern nicht nur Segeln beigebracht, sondern auch ein bisschen Holländisch. Und ich bin da gerne, ja, Rotterdam finde ich toll. Das könnte ich mir vorstellen, da irgendwann nochmal zu leben.
Ich habe Freunde, weiß nicht, meine liebe Frau hat Freunde, die in Amsterdam leben. Also fährt man mal nach Amsterdam. Also da bin ich dann schon gewesen oder auch öfter schon gewesen. Aber sonst kenne ich nicht viel aus Holland. Zur Arbeit nochmal zurück. Ich habe was Spannendes gelesen. Du bist geprüfte Zollfachkraft.
Ja.
Also Fachkraft hört sich ja schon mal fast ein bisschen abwertend an und geprüft hört sich dann ganz hochtrabend an.
Ja.
Was musst du als geprüfte Zollfachkraft, was musst du können?
Das war mal so eine, oh, ich weiß gar nicht, heißt das dann Ausbildung oder Weiterbildung oder Fortbildung? Was ist es dann? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich berufsbegleitend einmal die Woche in Hamburg bei der Hamburger Zollakademie einen Kurs besucht. 3 Stunden lang war das, glaube ich, immer. Und da habe ich alles Mögliche gelernt über, wie funktioniert eigentlich das Ausfuhrverfahren in Deutschland, was für Importregularien müssen wir beachten, wie finde ich eigentlich die richtige Zolltarifnummer heraus für die Ware, die ich importieren oder exportieren möchte, was für Exportkontrollvorschriften gibt es in Deutschland, das ist so das bunte Paket.
Also doch, wenn man mit Schiffen zu tun hat, eine wichtige Aufgabe. Sonst
Ja,
daran kann man ja,
ja.
also es liegt ja viel im Zoll, was nicht wieder rauskommt, ne? Weil man irgendwas verkehrt gemacht hat.
Ja,
So, das
das
ist nicht
kommt
so
vor. Ja,
günstig, ne?
das ist nicht so günstig, nein.
Wenn du jetzt in deine Berufstätigkeit siehst, dann hast du vorhin gesagt, in der Schulzeit oder in dem Elternhaus hat Geld jetzt da nicht so drüber geredet worden. Ist das in Studienzeiten oder in Freundeszeiten anders geworden? Hat man also im Studium mal darüber gesprochen, was man verdienen kann, was man wird, was andere vielleicht verdienen? Ist das mal ein Thema gewesen oder steht so eine Ausbildung dann deutlich im Vordergrund und weniger, was mache ich damit oder was verdiene ich damit?
Also, da ist jetzt die Schifffahrt vielleicht nochmal so eine Besonderheit und auch der Studiengang, den ich da am Anfang gemacht habe. Denn ich habe angefangen zu studieren, als, ja, oder da war es schon eigentlich schon nicht mehr so ganz so der Fall. Da war Schifffahrt gerade so eine Branche, in der man richtig, richtig Geld verdienen konnte. Und dieser Studiengang, den ich da gemacht habe, der ist auch auf Wunsch verschiedener Reedereien hin geschaffen worden, weil sie gesagt haben, wir brauchen außer den ganzen Schifffahrtskaufleuten, die wir so ausbilden, eigentlich für unser oberes Management noch so eine weitere Personalkomponente, und die sollen studiert haben. Und dadurch wurde dann irgendwann dieser Studiengang ja, entwickelt. Und da wurde uns schon immer suggeriert, dass wir direkt nach dem Studium eh ins Management einsteigen, was auch immer Management dann pro Unternehmen so heißt. Und damit einherging dann schon, dass die Erwartung, dass da ganz gute Löhne gezahlt werden. Und dann waren bei uns auch viele dazwischen, die vorher schon eine Ausbildung gemacht hatten. Das heißt, die hatten dann natürlich auch realistisch oder oftmals die realistischeren Einschätzungen darüber, was eigentlich so geht.
Weil in meiner Wahrnehmung ist das so, dass viele Studien anfangen, weil sie das aus Leidenschaft machen,
Ja.
weil es irgendwie ein Thema ist in einem selbst, wo man sagt, das mache ich, aber wo das Geld noch keine so eine Rolle spielt und wo man dann so peu à peu hineinwächst und irgendwann mal erfährt, aha, so, man weiß ja dann als Studentin auch irgendwann, was das Leben so ein bisschen kostet.
Ja.
Man kann sich aber auch nicht so vorstellen, was das dann im Arbeitsalltag so mit sich bringt, weil man lebt ja noch ein bisschen bescheidener meist als Studentin, als du
Ja.
es vielleicht heute tust. Ne? Das ist dann so. So, und letzte Station jetzt oder letzte Station nennen jetzt.
Ja.
Du hast dich verstaatlichen lassen.
Ich habe mich verstaatlichen lassen, genau.
Ja, hört sich dramatisch an, aber erklär mal, was du hast machen lassen.
ja, genau. Ich habe im letzten Sommer meinen Job gewechselt
Ja.
und bin jetzt Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fachhochschule Kiel. Und da am Fachbereich Wirtschaft bzw. am Institut für Supply Chain und Operations Management.
Hört sich gewaltig an,
Ja, das ist
ne?
erstmal so ein
Ja.
ganzes Paket, was man da aufzählt.
Ja.
Im Grunde genommen kann man sagen, ich bin Dozentin, um das so
Und für welchen,
zusammenzufassen.
wer sitzt vor dir? Also wenn du Dozentin bist, müssen ja ein paar Studenten kommen, denen du was reparieren darfst.
Ja.
Wer kommt da? Neugierige
Achso.
Leute, Leute, die sagen, ich musste auch den Kurs
Ja.
besuchen. Leute, die sagen, oh, ich weiß auch nicht, was ich da soll, aber ich gehe da mal hin. So.
Von allem etwas, würde ich
Okay.
sagen. Also, ich bin ja jetzt erst im zweiten Semester dabei, und bin schon in diesem Semester überrascht, wie unterschiedlich, Kurse sein können, in die ich reingehe. Also, obwohl ich ja die gleichen Fächer oder zum Großteil die gleichen Fächer unterrichte wie im letzten Semester, kommt der Stoff, ganz unterschiedlich an oder rüber,
Okay.
je nachdem, wer vor mir sitzt.
Ja, auch wie nachgefragt wird, wie
Genau,
begeistert
ja.
mitgedacht wird, wie der
Ja.
Input ist. Ja, das kann ich verstehen.
Aber ganz viele, also sind natürlich ganz, ganz viele sehr interessierte Leute dabei. Und eigentlich gibt es in jedem Semester oder in jedem Kurs immer so eine Handvoll, die toll mitarbeiten.
Die ziehen einen dann so mit, ne? Die
Ja,
lassen einen dann so
ja.
schwimmen, wie habe ich hier auch mit Mitarbeitern. Weißt du, wenn
Ja.
einer kommt, jetzt gerade bevor du kamst, hat auch jemand gesagt, oh, ich habe da noch eine Frage, verstehe das noch nicht ganz, soll wissen das so und so und kannst du das erklären, dann will man richtig, dann fühlt man sich, also ich auch, man sagt, oh toll, komm weiter, denn wir machen den nächsten Schritt. Das ist so diese Momente, ne?
Ja.
Und wenn da so einer sitzt, guckt so nach unten und denkt, ja, auch schwerer Tag heute, aber die da
Ja,
vorne, lass
ja.
sie mal berichten, da gibt man halb so viel, ne?
Ja, wobei, das kannst du ja nicht machen, ne? Also ich kann ja nicht meine, wie soll ich sagen, meinen eigenen Elan daran anpassen, was mir für Energie begegnet.
Ja, das ist
Ja.
vom Grundsatz her richtig. Ich mache jetzt schwarz-weiß, Uli.
Ja.
Die würden mit dem Rücken alle zu dir sitzen. Ich
Ja,
glaube, da
dann,
würdest du
na
keine
klar.
20
Ja,
Minuten
ja,
durchhalten, ne?
ja.
Also.
Ja, es ist, muss man auf jeden Fall lernen, das
Ja.
dann auszuhalten. Oder auch, ich hatte das letzte Semester einmal, das war so in der dritten oder vierten Woche in einem Masterkurs, da sind sonst so 20 Personen sitzen da im Raum, und dann kam ich da eines Montags in den Raum rein, und dann saßen genau 5 Leute vor mir, oder lass es 6 gewesen sein. Und dann lief in meinem Kopf gleich dieser Film ab: oh Gott, was habe ich denn letzte Woche gemacht? War das so langweilig und trocken, dass jetzt hier nur noch 5 oder 6 Leute auftauchen? Und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich kann hier jetzt gar nicht entspannt die Vorlesung machen. Ich muss das jetzt herausfinden. Ich habe gesagt: Mensch, schön, dass Sie da sind, aber ich hätte da mal eine Frage. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist mein erstes Semester und ich lerne hier auch noch ganz viel. Können Sie mir mal Feedback geben? Also, warum sitzen hier jetzt gerade nur 5 oder 6 Leute? Und dann guckten die so alle von ihren Unterlagen hoch, völlig verträumt, und sagten: Nee, nee, wir haben heute Nachmittag eine Klausur. Also, da hatten die so eine Eingangsklausur in einem anderen Fach. Und dass jetzt nur so wenige da waren, lag nicht primär an mir, sondern daran, dass sie sich noch vorbereiten wollten und nicht da waren. Aber ne, der Zirkus fand schon statt im Kopf.
Ja, herrlich, weil man denkt schon, oh, ich muss was ändern. Dabei war alles in Ordnung, ne?
Ja, hoffentlich.
Ja.
Genau.
Und jetzt ist das ja auch mit der Entlohnung auch bei dir ja eigentlich alles strikt geregelt, ne?
Ja.
Ist ja auch ein Unterschied zum Vertrieb vorher,
Ja.
wo ja natürlich auch Gehälter und so geregelt sind, aber wo ja irgendwie auch immer so Wachstum noch stattfinden kann über zusätzliche Einnahmen oder wie auch immer. Ist das bedauerlich, dass das so feststeht, oder gibt das eine Sicherheit?
Also so eine ähnliche Diskussion hattest du ja quasi schon in der, ich glaube, ersten Podcast-Folge, ne, mit dem Bürgermeister. Es ist beides, würde ich sagen. Also es ist bedauerlich, weil ich durch meine Leistung nicht per se einen Einfluss darauf habe, was ich verdiene. Also ich kann nicht jetzt irgendwie in einem Monat hingehen und sagen: Mensch,
Ich war gut, ich hätte
Herr
gern 2 Euro
Präsident,
mehr.
genau, ich habe doch total tolle Arbeit geleistet. Ich finde, das ist wert, dass ich jetzt nochmal ein bisschen Zuschlag bekomme. Und andererseits, du hast ja also eine deiner provokanten Fragen am Anfang war ja auch, ob Frauen weniger verdienen als Männer und ob das bei mir auch der Fall sei. Und das habe ich verneint, eben aus dem Grund, dass ich genau weiß, ein Kollege, der den gleichen Job macht wie ich und genauso lange dabei ist wie ich, bekommt keinen Cent mehr als ich für diese Arbeit. Das finde ich ganz schön, muss ich sagen.
Er könnte
Ja.
sich aber auch halb so viel einsetzen, würde trotzdem das gleiche kriegen.
Genau, ja, das ist diese Leistungskomponente, die ich meine, was es halt auch so ein bisschen traurig macht. Genau.
Also habe nie in öffentlichen, also ja, ich war mal bei der Bundeswehr, dann hat man ja auch so diese Strukturen, aber ich habe nie in diesen Strukturen gearbeitet. Bundeswehrzeit würde ich nicht als Arbeit bezeichnen, wie du meinst, aber das ist dann so. Und deswegen macht mich das immer neugierig, weil ich ja auch im Vertrieb denke, oh nee, bitte, das ist ja ganz gruselig. Ja. Und meine Motivation ist gar nicht Geld. Aber ich finde es schöner, es beeinflussen zu können, als, als nur so gottgegeben hinzunehmen.
Ja. Ja, jetzt ist meine, also diese Stelle, die ich jetzt habe, ist tatsächlich auch befristet bis nächsten Sommer. Und danach werde ich zumindest erstmal auch nicht in diesem System weiter unterwegs sein. In diesem, okay. Du hast es gerade verstaatlicht genannt.
Ja,
ne?
genau.
Ja. Ja, also das war jetzt für mich vor allen Dingen, ich wollte das gerne ausprobieren. Mhm. Ist Lehre was mir liegt oder nicht? Und habe das für diese Zeit dann eben, ich will das jetzt nicht zu negativ formulieren, aber mehr oder weniger so billigend in Kauf genommen, dass das jetzt so ist.
Also das Herz schlägt eher noch für Vertrieb, für Gestaltung, für Beeinflussung von Aufgaben und Gehalt?
Also Beeinflussung von Aufgaben und Gehalt auf jeden Fall. Ob ich als nächstes wieder in Vertrieb gehe, weiß ich noch nicht. Tatsächlich, und da habe ich auch immer, so wie ich früher gesagt habe, ich werde niemals BWL studieren, habe ich immer gesagt, ich werde niemals in einem Konzern arbeiten, weil ich kleine Unternehmen oder Familienunternehmen richtig klasse finde. Das ist auch nach wie vor so. Aber ich glaube, mittlerweile fände ich es auch spannend, mal in einen Konzern reinzuschnuppern.
Ich kann dir von jemandem berichten, der bei Miele arbeitet, der bezeichnet das auch als Familie.
Okay,
weil es ein Familienunternehmen ist und es ist aus anderer Sichtweise halt auch ein Konzern. Vielleicht kann man damit sich auch so fein sein, dass man sagt, weißt du was, dann arbeiten ja Menschen, meine Familie, also ist auch der Konzern eine Familie.
Ja, Danfoss ist ja zum Beispiel auch riesig und auch immer, auch immer noch ein Familienunternehmen. Okay. Aber genau, sowas könnte ich mir auch vorstellen am nächsten Sommer.
Ich habe am Anfang ein paar Fragen gestellt und würde noch gerne mal ein paar neugierige Nachfragen sagen. Was glaubst du, warum dir eine Frau in der Anlageberatung sympathischer wäre oder du mir hinhören würdest? Was wäre der Grund? Was würdest du sagen?
Ich glaube, deine Frage ging ja ein bisschen auf, ob ich der mehr vertrauen würde. Genau. Ne? Ich tue mich mal ein bisschen schwer damit, bei sowas zu sehr zu verallgemeinern, weil ich auch immer weiß, dass es auch viele Ausnahmen gibt.
Ist auch,
ne? Aber ich habe jetzt einfach so daran gedacht, wen kenne ich, der Anlageberatung macht. Und habe da zufällig als letztes halt mit zwei Frauen gesprochen, beziehungsweise von einigen Frauen gehört oder Podcasts gelauscht. Und ich glaube, oft haben Frauen ein anderes Risikoprofil als Männer. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich deshalb einer Frau mehr vertraue, weil ich eher das Gefühl hätte, dass sie ein ähnliches Risikogefühl oder eine Risikoeinschätzung hat wie ich.
Also, ich finde es, wenn nicht gefragt, wenn die Optionen nicht durchaus so da sind, wenn ich das auch total nachvollziehen kann. Weil Verallgemeinerung geht nie, da hast du völlig recht. Dennoch ist es ja so, dass es leider nicht so viele Frauen in der Anlageberatung oder in der in dieser Klientel gibt. Ich finde es ja ganz bedauerlich, dass das so ist, weil ich glaube, dass Frauen gerade in der Anlageberatung einfach nochmal eine ganz andere Waffe sind, weil sie einfach mit mehr Empathie kommen, weil sie einfach die Themen auch besser beherrschen, weil man einfach, glaube ich, von Frau zu Frau manchmal auch anders redet. Ja, und ich das selber begrüßen würde, wenn es mehr gibt. Und ich aber immer merke, Frauen wollen dann manchmal den Vertrieb nicht mehr.
Ja.
Und Frauen also wollen das einfach nicht so. So, und das finde ich persönlich schade.
Ja.
Und ich glaube, dass Frauen da wirklich, der Waffe hört sich so negativ an, aber also wirklich ihre Stärken haben.
Ja. Achso, wenn ich da noch einhaken darf. Ja. Ich wollte nur noch sagen, also das heißt nicht, dass ich ausschließe, also ich kann mir auch genauso gut Männer vorstellen, denen ich vertraue. Ne?
Das hast du auch mit keinem Wort gesagt, dass das
so ist. Ja, ich bin da nur immer gerne nochmal deutlich, weil es genauso auch Männer gibt, die ja wahrscheinlich genauso eine Risikoeinschätzung haben wie ich.
Ja, und also ich, so in meiner Wahrnehmung von wer arbeitet mit einem selber, du musst immer eine Sympathie für die Leute haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Wenn da keine Sympathie vorherrscht, dann hat ja keiner Lust, irgendwie mit irgendeinem was zu machen.
Nee, das ist richtig.
Du hast vom Notgroschen gesagt, der größer wird. Leider ist das altersbedingt, leider. Wir meinen immer, dass wir uns im zunehmenden Alter etwas mehr Sicherheit kaufen müssen, nennen wir den Notgroschen. Wenn du sagst, das muss größer werden, nenn keine Zahl, aber ist das so ein Gefühl, ist das so ein Bauchgefühl, wie ich brauche noch ein bisschen Geld für irgendwas, oder ist das so ausgerechnet? Also ist das Bewusstsein oder ist das irgendwie Gefühl? Was würdest du sagen?
Das ist Gefühl, das ich irgendwann in Zahlen übersetzt habe, sozusagen. Also ich habe ja, wir haben ja vorhin darüber geredet, ne, dass du offensichtlich auch irgendwann mal so warst wie ich, oder das Geld, das da war, das konnte auch ausgegeben werden, ne? Und da hatte ich dann irgendwann so ein bisschen das Problem, oder was heißt Problem? Aber hatte ich dann so irgendwann die Herausforderung, dass ich aus dieser Einstellung rauskomme. Ne? Also ich habe dann ja sukzessive irgendwie mehr Geld verdient. Auch schon dann im Master, irgendwann hatte ich mehr Geld zur Verfügung, als ich das im Bachelor hatte. Und dann mit dem ersten Job natürlich dann auch noch mehr als im Master und so weiter. Und habe dann aber erstmal so weitergemacht. So, das, was da ist, kann auch ausgegeben werden. Und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, das kann aber nicht so der Weg sein. Fühlt sich auch nicht gut an. So, ne? Man weiß ja, das und das wandert am Anfang des Monats aufs Konto, wieso geht das dann am Ende immer wieder so doll runter? So, das ist ja irgendwie Quatsch. Und vielleicht habe ich ja auch irgendwann noch mal was anderes vor, so, oder irgendwas Größeres vor. Und dieses Gefühl kam aber auch ganz viel dadurch, dass ich eben mit Freunden oder anderen Menschen über Geld gesprochen habe. Und eigentlich, ja genau, kam das bei mir wirklich viel auch von außen, dass ich festgestellt habe, das ist so irgendwie nicht der richtige Weg, wie ich das mache. Und dann habe ich teils freiwillig und teils auf Drängen von guten Freunden mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, ich habe einen guten Freund, der, das ist so sein Herzensthema, seine Leidenschaft ist Sparen und Anlegen und Aktienhandel und so weiter. Und der ist, glaube ich, ein bisschen an mir verzweifelt. Der hat dann jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, seine Frau war dann irgendwann schon sauer. Du fragst Uli heute nicht, ob sie jetzt irgendwie schon angefangen hat, in ETFs zu investieren oder so. Aber ich bin ihm jetzt im Nachhinein sehr dankbar, weil ich glaube, ich ohne dieses ständige Getriezen nicht so richtig darauf gekommen wäre, mich da mal intensiver damit zu beschäftigen, wie ich mit meinem Geld umgehe.
Ist auch, man braucht leider immer so ein Außen. Also das, glaube ich, geht nicht anders. Also auch bei mir war das so, dass irgendwann ein Freund kam und sagt, so, jetzt kaufst du mal das Haus und dann lebst du ein bisschen von den Mietern. Dann wieder, will er nicht von mir. Und dann beschäftigt sich damit und dann findest du doch eine gute Idee. Und ich glaube, das ist so normal. Ich glaube, dass, sagen wir so, wir sind für das moderne Geld auf dem Konto gar nicht gemacht. Weil da ist was drauf und dann denken wir immer, was machen wir damit? Und dann ist es wieder alle und dann kommt ja wieder Neues und dann so, das musst du irgendwie, irgendeiner muss das mal durchbrechen. So, und du hast jetzt von dem Freund berichtet. Manchmal ist es vielleicht auch einfach ein Erlebnis, aber ich glaube, es braucht ein Außen.
Ja, dann Erlebnisse gab es auch, ne? So, oder ja, früher war ich da einfach noch ein bisschen unbedarft, aber das heißt, früher ist auch immer so relativ, ne? Aber so, du hast ja gesagt vorhin, ich war auch in Down Under. Und Australien ist auch immer noch so, ist ja währungstechnisch für uns jetzt nicht so ganz so günstig. Also der australische Dollar steht eigentlich immer deutlich besser als der Euro. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht in Australien und habe dafür auch eigentlich also für deutsche Verhältnisse sehr viel Geld dort drüben bekommen. Aber die Realität da sah so aus, dass das komplette Geld, was ich da monatlich bekommen habe von dem Unternehmen, eigentlich schon als Miete dann weitergewandert ist, an meine sehr geschätzte Vermieterin. Und da hatte ich zwischendrin wirklich nicht so richtig viel Spaß. Ich habe dann zwar auch noch ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen und hatte auch irgendwie noch so einen kleinen Bildungskredit im Ausland. Das heißt also, ich kam da schon über die Runden. Aber das hat keinen Spaß gemacht. Und als ich wiedergekommen bin, war mein Konto wirklich auch richtig so blank. Und da habe ich so gesagt, oh, das fühlt sich blöd an. So, danach musste ich wieder eine neue WG in Bremen suchen und eigentlich hatte ich dann auch keine Kohle für die Kaution und musste dann nochmal Mama und Papa fragen. Das fand ich richtig blöd und ja, sowas, da hatte ich dann einfach immer keine Lust mehr drauf. Ja.
Verleidet das so einen Aufenthalt in Australien?
Einige Momente hat das bestimmt ein bisschen verleidet, aber das Gesamterlebnis auf gar keinen Fall. Das war großartig.
Wenn man einen Freund besucht in Wollongong, das ist ja die Universitätsstadt von Sydney, der war Professor für Agrar da und den haben wir dann besucht und bin auch länger da geblieben. Und ich habe das als ein ganz tolles Erlebnis aus Australien, aber ich fahre nie wieder hin.
Nein?
Also, und das liegt nicht an Australien, das liegt einfach an der wahnsinnig großen Entfernung.
Ja.
Das hat mir das verleidet, im Flugzeug zu sitzen. Ja. Deswegen sage ich, fahre ich da nicht wieder hin. Und das Zweite, was ich begriffen habe, man durfte immer so viel nicht in Australien, weil es alles gefährlich war.
Okay.
Also man konnte dann irgendwie da nicht in den Blue Mountains, durftest du nicht laufen, weil da gab es da Schlangen. Und dann durftest du in schwimmen durftest du oder nicht, da gab es dann Sharks und da haben wir so eine Krokodiltour gemacht, da musst du dich irgendwie am oberen Deck festhalten. Und also sowas meine ich, was wir hier gar nicht kennen. So, das habe ich, verbinde ich auch mit Australien. Das ist einfach, wo soll ich denn da hinfahren? Irre langer Flug und alles lebensgefährlich, was du da machen willst. Also natürlich übertrieben ein bisschen. Ne? Ich habe auch sehr, sehr viele schöne Momente, aber das ist so etwas, wo ich sage, also Neuseeland wäre ich jetzt neugieriger.
Ah, okay. Ja, ich fliege tatsächlich im nächsten Jahr hin, also nach Australien wieder, weil das dann 10 Jahre her ist, dass ich da war. Und meine, gerade erwähnte Vermieterin, die mich da ganz herzlich in ihre maltesische Familie aufgenommen hat, wird 80. Und ich habe gedacht, wenn ich die nochmal wiedersehen möchte und am besten bei klarem Verstand, dann sollte ich das jetzt irgendwann zügig machen.
Ja.
Und da haben wir im Familienkreis an Weihnachten so drüber gesprochen, ne? Was sind eure Ziele fürs nächste Jahr? Da habe ich gesagt, ich will sparen für Australien, dass ich da hinkomme. Und dann hat sich mein Bruder auf einmal kerzengerade hingesetzt und gesagt, wie, du willst in Australien? Darf ich mit?
Ja.
Und so fliegen wir dann jetzt nächsten Winter im Februar zusammen nach Australien.
Oh, toll.
Und der will gerade wegen dieser gefährlichen Biester hin. Also ich habe ihn gefragt, ich wusste gar nicht, dass du nach Australien willst, dass du da überhaupt Interesse dran hast. Und dann sagt er, doch, ich will Salzwasserkrokodile sehen. Ich sage, wie kommst du auf Salzwasserkrokodile? Ja. Was ist dein Beweggrund? Ja. Weil irgendwie hat er mal eine Dokumentation über diese Viecher gesehen und findet die total toll. Ja. Und sein Ziel ist da im Northern Territory am Strand ein Foto mit denen zu machen.
Wunderbar.
Ich habe gesagt, ich mache ein Foto von dir, solange ich im Auto sitzen bleiben darf.
Ja, also ich kann sagen, ich bin da in Darwin, also Northern Territories, bin ich da mit so einem Boot gefahren und das war lebensgefährlich. Die greifen dich wirklich an und so.
Ja.
Also also hier Salties, da bin ich, also sowas von.
Ich kann das verstehen, aber da ist ja sonst vor allen Dingen auch nichts, außer Strand und Salties im Northern Territory.
Ich wollte noch eine Frage.
Ja, gerne.
Beantwortet haben aus den du hattest berichtet, dass Geld ein Beweggrund war, in deinem Leben was zu verändern.
Ja.
Was machst du, erzählen uns da?
Zum Beispiel das Australien-Erlebnis, ich glaube, daran hatte ich sogar gedacht, als ich das gesagt habe. Bin ich relativ, also nachdem ich aus Australien zurück war, habe ich dann ja mein Studium in Bremen beendet, ein Jahr später. Und dann habe ich in Kiel angefangen. Und da hatte ich so eine unschöne Kombination aus Wohnverhältnissen, nenne ich es jetzt mal. Ich hatte in Bremen eine WG und die hat sich dann, ich glaube, 4 Monate bevor ich fertig war mit dem Studium, aufgelöst, weil der eine ist irgendwie mit seiner Freundin zusammengezogen, eine Mitbewohner, und der andere ist in die USA gegangen. Das heißt, da hatte ich eine Kaution liegen. Dann bin ich in die nächste WG gegangen zur Untermiete, hatte da eine Kaution entsprechend liegen. Und dann brauchte ich ja in Kiel wieder eine eine neue WG und hatte aber die eine Kaution, was ja jetzt schon über ein halbes Jahr her war, von der ersten WG aus Bremen noch nicht zurückbekommen. Und dann sind das mal, ne, so schlank
Paar
irgendwie, ich
Monate,
weiß nicht, fast
sechs,
2000
sieben.
Euro. Das ist als Studentin schon eine echte Stange Geld. Und dann stand ich da wieder und habe gedacht, boah, ich will jetzt nicht schon wieder Mama und Papa nach einer Kaution fragen. So. Da habe ich keine Lust drauf. Und da habe ich dann wirklich so ein bisschen Telefonterror bei dem Hausverwalter gemacht, da kann ich mich dran erinnern. Obwohl, also ich stand gar nicht in einem Vertragsverhältnis mit dem, weil ich nicht die Hauptmieterin war, sondern einer der Mitbewohner, dem war das aber ganz egal, dass das Sparbuch da noch lag, das
War ja
Kautionssparbuch. Und
deins.
das, genau, und war so, ja, weiß nicht, ich habe dem mal geschrieben, hat sich nicht gemeldet. Und habe ich immer gesagt, du, darf ich den anrufen? Hat er gesagt, ja, mach mal. Und das war dann wirklich ein ganz hässliches Telefonat, weil dieser Mensch erst gar nicht mit mir reden wollte, weil er gesagt hat, nö, ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind, die stehen nicht mit mir im Vertragsverhältnis. Ich habe gesagt, ja, aber Sie haben noch ganz schön viel Geld von mir und das liegt da jetzt schon seit über einem halben Jahr. Das dürfen Sie erstens rechtlich gar nicht und zweitens ist es auch unfair. Ich bin Studentin, so ich brauche dieses Geld. Und dann hat er mich am Telefon angeschrieben. Ich sei ein unverschämtes Girl oder sowas. Und das Wording mag ich nicht. Also man kann mich nicht unverschämtes Girl nennen. Das bin ich nicht. Und mit Schreien kann ich auch gar nicht um. Das wurde bei uns zu Hause nicht gemacht. Also da gibt es dann bei mir zwei Modi. Entweder werde ich trotzig oder ich verfalle in so eine Schockstarre. Und in dem Fall wurde ich dann trotzig und habe ihm dann gesagt, wenn ich eins habe als Studentin, dann ist das Zeit. Und wenn Sie mir dieses Geld jetzt oder wenn Sie uns das Buch jetzt nicht zurückschicken, dann setze ich mich an jedes Forum, das ich im Internet finden kann und hinterlasse eine schlechte Bewertung für Sie. Und ich bin auch mittlerweile in Bremen ganz gut vernetzt, auch mit Menschen, die Immobilien haben. Und da können Sie mir glauben, bei denen platzieren Sie nichts mehr als Hausverwaltung. Und dann hat er ohne Wort, ohne noch etwas zu sagen, aufgelegt. Und eine Woche später hatten wir dieses Kautionssparbuch, sodass ich das Geld dann hatte. Aber das war dann trotzdem so, dass ich hinterher gedacht habe, Mann, das wäre jetzt irgendwie gut gewesen, wenn ich einfach nochmal diese, es war nicht viel, was ich da für die Kaution gebraucht hätte, 500 Euro oder so, ne? Wenn ich die
Aber
Nummer auf
so,
der,
war ja
ja,
existenziell.
genau. Wenn ich
So.
die Nummer auf der hohen Kante gehabt hätte, das wäre nett gewesen, so, ne? Und solche Erlebnisse, ja, haben dann schon was geändert oder haben dafür gesorgt, dass ich was ändern wollte mit Geld.
Da muss ich noch mit eins über dich reden, weil dann ich das gar nicht kannte.
Ja.
Oder doch, ich kannte das aus der Kieler Woche, aber ich wusste
Ja,
gar nicht,
ja.
was es ist. Das ist dein, ich glaube, Hobby, Muttimarkt.
Ja.
Erklär du mal, was es ist.
Der Mutti-Markt hat nicht, wie man jetzt mit dem Namen denken könnte, irgendwas mit Muttis zu tun, sondern der Mutti-Markt ist ein Verein, der sich der nachhaltigen Kulturförderung in Kiel bzw. in Schleswig-Holstein verschrieben hat. Ist mehr oder weniger aus einem, ja, auch aus einem Studentenscherz entstanden, weil, ja, da hat eine Gruppe Studierender gesagt, Mensch, irgendwie finden wir uns auf dieser Kieler Woche als Kieler gar nicht mehr so richtig wieder und fühlen uns hier nicht zu Hause. Das ist eigentlich alles ein großer
Kommerzverein.
Kommerzverein geworden, genau. Und darauf haben wir irgendwie keine Lust mehr. Wir möchten auch mal regionale Künstler auf den Bühnen sehen. Und wollen nicht immer irgendwie ganz viel Geld für irgendwie eine Pommes ausgeben oder so. Das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und dann haben die mit so einer ganz kleinen Fläche an der Kiellinie angefangen, hatten da irgendwie nur einen Stand und haben, ich weiß gar nicht genau, mit was das losging, irgendwie nachhaltige Getränke verkauft. So irgendwie ein bisschen bessere Limos halt, Lemonade, Viva con Agua, sowas in der Richtung. Und das wurde dann irgendwie von Jahr zu Jahr größer. Und hat auch ganz viel Zulauf von Kielern und Kielerinnen bekommen. Also es gab dann irgendwann die Fläche da an der Holzenbrücke. Und da hatten sie dann irgendwann auch so richtige Sicherheitsprobleme zum Beispiel, weil die Leute denen die Türen, die nicht da sind, eingerannt haben und ganz gespannt zugehört haben. Und mittlerweile gibt es die Fläche vor der Sparkasse am Lorenzendamm, am Kleinen
Okay.
Kiel. Da steht immer ein großes Zirkuszelt und
Genau,
noch so ein paar andere kleine Zelte und Buden. Und ja, da organisieren im Prinzip, nicht nur im Prinzip, sondern organisieren Ehrenamtliche ja, eine alternative Form von Kieler Woche. Und vieles, was der Modimarkt angestoßen hat, zum Beispiel die Verwendung von Ökostrom, wurde dann auch auf die gesamte Kieler Woche übertragen. Und sowas wie, also wir benutzen zum Beispiel auch ein Pfandsystem für Becher, damit die eben nicht, ja, einfach irgendwo in die Pampa geworfen werden oder so. Und auch das soll jetzt, also nicht nur mit Bechern, sondern auch mit Geschirr auf die gesamte Kieler Woche übertragen werden. Das klappt in diesem Jahr mit Geschirr noch nicht komplett, weil die doch sehr gebeutelte Gastro nach den beiden Pandemiejahren da verständlicherweise auch ein bisschen auf die Barrikaden gegangen ist.
Zwischen Nachhaltigkeit und Geld verdienen muss immer auch noch
Die Realität beachtet
ja,
werden. Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen der Gedanke vom Muddymarkt. Also, das ist nicht nur dieses Feiern abends, dass es da irgendwie DJs gibt oder Bands oder so, die für gute Stimmung sorgen und dass man ein bisschen tanzen kann, sondern tagsüber finden auch noch ganz viele Workshops und Vorträge statt, rund um das Thema ja, Klima, Nachhaltigkeit, ein bisschen vernünftigerer Lebensstil vielleicht. Aber immer unter der Maßgabe, dass es Spaß machen soll und nicht so dogmatisch, wie das vielleicht an anderen Stellen passiert.
Also sehr gut, ich kannte das von den hässlichen Sofas,
Ja, genau, die gibt es
die
auch immer noch.
so, daher kannte ich das,
Ja, genau.
aber ich wusste gar nicht, was dahinter
Ja,
steht.
ja.
Und ich hatte das auch, ich glaube, aufgrund der hässlichen Sofas oder der älteren Sofas, hässlich
Ja,
ist eine Bewertung,
ja, ja.
aufgrund der hatte ich wirklich erst gedacht, auch Mutti, so sorgt
Ja,
für dich,
ja.
so, weil man das ja auf einem großen Event wie Kieler Woche nicht unbedingt sieht, dass man
Ja,
Sofas hinstellt.
genau.
Hab ich wirklich erst gedacht, das hat mit Mama was zu tun.
Ja, ist auch so ein bisschen einer der Leitsprüche, so, ne? Komm zu uns und fühl dich wie bei Mutti. So
Ja,
ist schon auch der Gedanke ein bisschen.
genau.
Aber Mutti auch deshalb, weil ja, wir nicht nur junge Leute sein wollen, sondern das Ganze soll generationsübergreifend sein. Also es gibt auch Angebote für Kinder. Aber es soll auch genauso, also wenn meine Eltern irgendwie jetzt die Kieler Woche besuchen, die sollen sich da zu Hause fühlen und so generationsübergreifend auch funktionieren. Und genau. Und die Sofas zum Beispiel kommen immer von Nuppenau heißen die, glaube ich. Die machen Wohnungsauflösung oder
Ah,
Haushaltsauflösung
okay.
und die sammeln dann immer Sofas für uns, die dahingestellt werden.
Aber so sieht es auch aus. Aber das Konzept, ich habe das ja nun versucht, ein bisschen zu lesen, oder du hast es eben erklärt, das finde ich schon gut. Ne? Also dieses
Ja, danke.
Bewusstsein schaffen und vielleicht auch übertragen, weißt du, so weitermachen und
Ja.
irgendwie vorleben und präsent zu sein, das ist schon was Tolles. Also ich war gestern ganz begeistert, dass es das gibt und dass es nicht nur Mama ist, so,
Ja,
also
ja.
genau. Am Anfang habe ich dich gefragt, ob du gewusst hast in der Kindheit, was deine Eltern verdienen. Weißt du es heute?
Grob.
Okay.
Ja.
Ja. Ist es ein Thema, was du auch verdienst? Fragen Eltern danach?
Ich muss mal überlegen, ob die jetzt danach fragen. Also wir reden auf jeden Fall drüber.
Okay.
So auch, ja, wenn ich dann in Kloppenburg bin und meine Eltern
Genau.
besuche, dann ist mein Bruder auch meistens, also der lebt noch in
Ja,
Kloppenburg
ja.
oder wieder in Kloppenburg. Der ist dann eigentlich auch immer dabei und ja, da reden wir ganz offen drüber. Also der ist jetzt auch irgendwie hintereinander sehr schnell öfter befördert worden.
Ja,
Ja, ich bin eine
Treppe raufgefallen.
stolze große Schwester natürlich. Der macht seinen Job gut und hatte jetzt irgendwie auch beim, das finde ich auch ein gutes Konzept, bei denen in der Firma, die machen so eine Feedback-Runde quasi, wo man Feedback sowohl von seinen Teammitgliedern, also ja, von seinem Team bekommt, aber auch vom oberen Management, also sozusagen von oben und unten. Und bei ihm sind die Bewertungen halt immer sowohl von oben als auch von unten gut ausgefallen.
Schön.
Also er scheint mit seinem Team gut umzugehen und aber auch gut mit seinen Vorgesetzten zu kommunizieren. Und dann erzählt er auf jeden Fall, was er jetzt verdient.
Okay.
Und ich erzähle dann auch, schön, mein kleinerer Bruder verdient jetzt schon mehr Geld als ich, ne? Weil ich bin ja verstaatlicht, hast du
Ja,
gesagt, ne?
du hast ja keinen Einfluss
Ja, ich
mehr.
habe da nicht so richtig Einfluss drauf, nee. Und er halt schon. Das ist schon ein Thema, ja.
Ja, schön. Also ich finde es gut. Ich stelle halt fest, dass da zu wenig drüber gesprochen wird.
Ja.
Und gerade in Familien, und dann manchmal findet gleich so eine Bewertung statt, ist der oder die jetzt besser oder nicht? Und ich finde, es geht nicht um besser. Also in meiner
Ja,
Welt geht es
ja.
nicht um besser, sondern geht um Miteinander und Miteinander. Und dafür musst du halt mal die Karten auf den Tisch legen, sonst können wir über Miteinander gar nicht reden.
Ja.
Und ich finde halt auch blöd immer, dass man so ein Gehalt dann nicht kommuniziert. Und
Ja.
aber ich stelle halt manchmal auch fest, dass selbst der Ehemann nicht weiß, was die Ehefrau verdient oder umgekehrt.
Ja.
Und dann
Doch,
denke ich
das,
mir, also
ja.
jetzt wird es ein bisschen komisch, ne?
Doch,
So.
da hat sich aber bei uns hat sich die ganze Familie da weiterentwickelt. Also ich glaube, auch meine Eltern haben ja, letzten, wie lange wohne ich jetzt nicht mehr zu Hause? 15 Jahre? Ja, ich glaube, es sind schon 15 Jahre. Auch auf jeden Fall weiterentwickelt. Also ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen das Al oder altersbedingt, ne? Die gehen auch so auf die Rente langsam zu. Und das ist dann auch häufig Thema, ne? Wie viel haben wir dann eigentlich? Und
Und siehst du schon das Szenario, sie wohnen dann bei dir oder sind die so aufgestellt, dass sie alleine leben
Nee,
dürfen?
die können alleine leben, das kriegen die hin. Und ja, das ist aber schon so ein Gedanke, was ist irgendwann mal, wenn es denen nicht mehr so gut geht, ne? Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren immer dann schon mal so kleinere Zwickerchen. Es war nichts Dramatisches, aber zum Beispiel, wann war es letztes, vorletztes Jahr, da hatte meine Mutter sich so ein bisschen ungünstig die Hand gebrochen und mein Vater hatte gerade das Knie operiert bekommen.
Oh.
Und dann war das so mit, ja, boah, wer trinkt jetzt eigentlich die Mineralwasserkisten in den Keller und so Kleinigkeiten, ne? Da war das schon sehr beruhigend, dass mein Bruder vor Ort war und den dann öfter mal unter die Arme gegriffen hat. Das war schön, sich auf ihn da zu verlassen oder verlassen zu können. Ich meine, das hätten die auch sonst irgendwie anders geregelt bekommen oder
Aber
wir
in der
hätten dann, ne?
Familie ist es halt immer
Ja, genau,
einfacher, ne?
es ist auf jeden Fall netter.
Uli, zum Schluss, darfst du dir was wünschen? Vielleicht hast du so einen Wunsch an die Welt, was sich ändern darf, oder du weißt irgendwas, darauf möchte ich mal hinweisen, oder du hast das, ach, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Hast du sowas?
Ja, also auch gerade was das Thema Finanzen angeht, ich habe das Gefühl, das weicht sich schon auf, dass wir mehr über Finanzen und über Geld reden, insgesamt als Gesellschaft. Vielleicht ist das auch nur mein Mikrokosmos, in dem ich unterwegs bin. Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung. Aber ich habe neulich auch noch so eine Statistik gesehen, wo drin stand, dass meine Generation sich mehr Gedanken um ihre Rente macht als vorherige. Also scheint das nicht nur so ein Eindruck zu sein. Und ja, ich hab bei mir im Büro an der Magnettafel so einen Spruch stehen, da steht, The only constant is change. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir gerade in Deutschland offener dafür wären, dass sich Dinge verändern. Und dass wir also dass wir das nicht nur
Nicht
ja,
so
so starr
festhalten.
beobachten, dass sich was verändert, sondern dass wir uns dem so proaktiv auch stellen und das auch vielleicht sogar begrüßen und nicht immer nur ja, am Status quo festhalten und sagen, aber so haben wir es doch immer gemacht. So haben wir es immer gemacht, bringt uns meistens nicht weiter und
Nur zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, ne?
genau, ja. Also vielleicht, um
Ja,
das nochmal
schön.
knapp zu formulieren, den Change zu begrüßen, das wünsche ich mir. Ja.
Nicht nur Change Manager zu sein und immer das Gleiche zu
Ja.
essen, sondern irgendwie auch sich noch trauen,
Ja.
was anderes zu machen, ne? Ja,
Genau.
schöner Wunsch. Ich gehöre manchmal zu der Fraktion, die zu viel ändert. Das macht das Umfeld auch nervös, aber
Ja,
mir spricht das natürlich aus dem Herzen, was du
ja.
sagst, weil das wirklich auch versuche zu leben. Aber ich weiß, dass ich mich manchmal auch drosseln muss, weil das manchmal auch zu schnell ist.
Ja.
Aber ich finde, dass dein Ansatz ideal. Und wenn mal einer kommt und den Spruch liest bei dir, seid ihr denn im Gespräch?
Ich glaube, es ist tatsächlich noch nicht vorgekommen, dass mich jemand darauf angesprochen hat.
Ja.
Aber es ist jetzt auch nicht so viel Traffic bei mir im Büro. Also
Okay,
die,
ja.
ne, oft findet so eine Sprechstunde dann auch jetzt mittlerweile per Zoom statt.
Okay.
Aber es ist auch genauso, also ich habe es jetzt so formuliert, als wäre es ein Wunsch an die Gesellschaft. Es ist
Ja.
genauso auch ein Wunsch an mich. Also ich bin ja auch, ich erwische mich da natürlich auch dabei, dass ich manchmal in so Situationen verharre, weil es das Gewohnte ist und dann denke, oh Gott, wenn ich jetzt was daran verändere, wird es dann wirklich besser?
Und
Aber
ich glaube immer,
ja.
und das ist jetzt so meins, ich muss in die andere Situation, dann kann ich es
Hm.
beurteilen.
Ja.
Dann kann ich ja wieder den Schritt zurückgehen.
Genau,
Aber
ja.
sonst weiß ich ja nicht, ob es ist, weil das ist wieder das von außen. Wenn ich was tue, dann kriege ich auch eine Rückmeldung von außen und dann weiß ich es mehr. Auch das ist vielleicht verkehrtes, ne? Also das ist ja auch möglich, aber dann weiß ich es mehr.
Ja, vielleicht. Genau. Das ist auch ein guter Ansatz.
Uli, dann freue ich mich, bin gespannt, was sich nächstes Jahr 2023 denn für dich wieder ergeben wird. Freue ich
Bin
mich
auch
jetzt schon
gespannt.
drauf. Ja, du wirst rechtzeitig die Weichen dafür stellen. Das wird nicht 2023 sein, du machst dir Gedanken, sondern wir gehen schon los.
Ja.
Ja, so,
Ja.
und das ist auch schön. Toll, wenn du so veränderungsbereit bleibst, weil gibt auch Studenten, die du kennst oder Mitkommilitonen, die du kennst, die haben irgendwo angefangen und sind dann noch und oder?
Tatsächlich relativ
Ah,
wenige.
okay.
Also ich war, als ich letztes Jahr meinen Job gewechselt habe, aus der Bremer Runde zumindest die letzte, die das geschafft
Ah,
hat.
okay.
Oder was heißt geschafft? Das ist ja, jetzt war kein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe, aber die anderen hatten vorher alle schon einen Jobwechsel
Okay.
hingelegt.
Ich glaube ja, dass die Welt Veränderung braucht. Das ist einfach so. Und es geht nicht immer in die richtige Richtung. Das geht auch nicht so, aber es braucht Veränderungen. Und dann ist halt auch damit einhergebunden, dass es Veränderungen gibt. Bin ja selber davon betroffen als Arbeitgeber, dass du manchmal denkst, oh, der oder die muss ja jetzt nicht gehen.
Ja.
Aber für die ist es eine Erweiterung und dann ist es das auch.
Ja. Und vielleicht auch, wenn man es so sieht als Arbeitgeber, ich meine, ich war in der Situation noch nicht. Was willst du mit dem, wenn er nicht mehr da sein will?
Genau, oder ich will wieder etwas festhalten, was ich gut fand, was vielleicht einfach vorbei ist. Ne?
Ja.
Also so, genau. Also ich war auch, das ist auch so ein Wachstum in einem, es gab auch die Momente, da war ich dann verärgert oder blöd
Ja.
oder der ist ja gar nicht dankbar oder die. Und heute denke ich, nein, ich war halt nicht besser. Dann musste halt jemand gehen. So,
Ja.
ich glaube, das hat man schon in der Beeinflussung, aber man kann nicht immer richtig agieren, weil der andere hat ja auch Vorstellungen und die denken sich ja nicht immer.
Ja, klar, das ist immer auch ein Learning, ne? Also ich habe letztes Jahr auch zum ersten Mal gekündigt, so richtig,
Ja,
also ne, bis auf
ja,
jetzt
ja.
irgendwie einen Studentenjob oder so.
Ja, klar.
Und so schwer wird mir das wahrscheinlich nie wieder fallen, wie letztes Jahr.
Ah,
Ne?
also
So.
genau, ich weiß, dass dir das
Ja,
schwer
ja.
gefallen ist. Es war ja auch die Gegenseite, war ja auch
Ja.
sehr viel Respekt für deine Arbeit und für deine Tätigkeit auch da. Dann fällt es einem, glaube ich, nochmal schwerer. Aber ich halte das immer für richtig, seinen Weg zu machen. Und wenn man, du könntest da ja morgen auch wahrscheinlich wieder anfangen. Vielleicht nicht jetzt sofort in der Stelle und wie auch immer, aber darum geht es doch im Leben, also zumindest für mich, dass man sich so begegnet, dass man sich auch wieder begegnen mag und
Ja,
nicht irgendwie
ja.
plötzlich weg ist und sagt, Gott, oh Gott, was war denn mit der oder dem los?
Nee,
Ne?
das wünscht man sich auf jeden Fall nicht.
Ja,
Genau.
genau. Gut. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich
Vielen, vielen
danke
Dank, dass du
dir.
da warst.
Danke für die Einladung.
Gerne. Und wir hören uns auf diesem Weg ja weiter.
Auf jeden Fall, ja.
Vielen Dank.